Und früher bin ich ja teilweise gar nicht gelaufen. Und wenn du dann auch kein Ziel hast jetzt, was kommt als nächstes, dann läuft man halt bloß zweimal die Woche mal 7, 8 Kilometer und muss sich auch so ein bisschen, gehst du jetzt noch oder nicht? Und durch den Hund habe ich das halt gar nicht, ne? Weil ich weiß, die will raus.
Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Trailrunning Podcast mit neuem Intro. Das 5-Jahres-Jubiläum wirft seine Schatten voraus und da wird's endlich mal Zeit für ein neues Intro. Ich bin heute nicht alleine. Mein Gruß geht nach Berlin. Hallo Franzi.
Hi Sascha, auf jeden Fall sehr rockig, dein neues Intro. Das
musste mal sein. Das ist ja genau meine Musikrichtung.
Ich weiß.
Und ist gar nicht so einfach, da was zu finden, was mir gefällt, es aber nicht übertreibt mit diesem rockig sein. Ich hoffe, es übertreibt es nicht. Von mir aus hätte es noch viel härter sein können, aber naja, egal. So ist schön, finde ich. Ja, Ende November, Franzi, wir haben schon wieder fast ein Jahr geschafft.
Ja.
Die Zeit vergeht. Wie ist das Wetter in Berlin?
Tatsächlich regnet es gerade, wie ich sehe. Also es war die letzten Tage eh schon so ein bisschen grauer, aber trocken und jetzt scheint es gerade zu regnen. Also wir wollten jetzt nach unserer Aufnahme hier laufen gehen. Mal gucken.
Ja, das steht bei mir auch noch an, laufen. Mein KI-Coach hat mir heute wieder 70 Minuten Lauftraining, Grundlagentraining verordnet.
Langsames Laufen.
Sehr langsames Laufen. Ich bin gestern vom Lauf nach Hause gekommen mit einer 7,46er Schnitt. Keine Ahnung, wie ich so langsam laufen kann. Also mittlerweile kann ich es. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Der Coach gibt da, ist die Enduco-App, die haben wir über Coffin Channelings eine Kooperation. Da kriegen wir die Lizenzen und dürfen das testen. Und der schreibt mir irgendwas vor von Regenerationstempo, Pulsbereich 118 bis 134. Da brauche ich hier auf meine Trails gar nicht zu gehen und bin schon bei 140. Also sobald es bergauf und runter geht, schaffe ich das normalerweise gar nicht so langsam oder so wenig Puls zu laufen. Deswegen bin ich da gestern wieder, oder muss ich für solche Einheiten immer auf den Radweg gehen, wo es flach ist. Sonst wird das nichts. Und ja, mittlerweile habe ich es aber geschafft, mich dran zu gewöhnen, so langsam zu laufen. Und mal gucken, wo das noch hinführt.
Ich wüsste gar nicht, ob ich das könnte unter 134. Also das hatte ich nicht mal bei den 100 Meilen, glaube ich, dass ich so niedrig gelaufen bin.
Ja.
Also bergunter kriege ich das hin, weil da geht mein Puls ja sofort immer runter, wenn ich runterlaufe. Aber hoch, da glaube ich, habe ich selbst einen höheren Puls, wenn ich gehe.
Ja, also ich schaffe die Einheiten auch nicht zu 100%. Der rechnet dir dann immer aus, zu wie viel Prozent du im geforderten Bereich warst. Und das sind zwischendurch auch einfach Pulsbereiche dabei, wo es bergauf geht, wo ich mich mal kurz beeilen muss. Da bin ich einfach drüber.
Was hast du als Maximalpuls?
Ich glaube, ich habe angegeben irgendwas um die 185. Kann ich jetzt gerade nicht gucken.
Okay.
Habe ich im Handy.
Also 140 ist bei mir so, wenn ich wirklich langsam oder so vom Gefühl her das so in diesem regenerativen Modus laufe, aber ich habe auch bis 190, 191 als Maximalpuls. Mhm. Und dann bist du ja eh auch bei den Bereichen ein bisschen weiter oben.
Bist du ein bisschen weiter oben, genau, ja. Also ich merke das jetzt bei den Läufen, wenn ich wirklich so langsam unterwegs bin, einen deutlichen Unterschied nach der Einheit. Ich komme nach Hause. Ja, erholter.
Ja.
Ich komme nach Hause und ich will nicht sagen, ich schwitze nicht, aber kurz davor, also das ist so wenig, ich bin innerhalb von, keine Ahnung, 2, 3 Minuten bin ich wieder so runtergekühlt oder so runtergefahren von dem Training, dass ich mir dann denke, ja, duschen müsstest du eigentlich nicht nach dem Lauf, auch gestern nach den 70 Minuten. Das ist sehr spannend. Ich hätte nicht gedacht, dass das so langsam geht. Aber meine Formkurve zeigt nach oben, laut der App und laut auch der Zoomtour-App, wo ich ja normalerweise mit tracke, oder auch Runalyze. Also ich habe da so den Quervergleich über 2, 3 Portale und die sagen, alles geht nach oben. Von daher kann der Coach ja gar nicht so, so verkehrt liegen.
Ja, das langsame Laufen macht echt viel aus.
Ja, ja. Und so langsam würde ich nicht von alleine laufen. Definitiv nicht. Wie du sagst, das geht gar nicht. Ja.
Naja, aber. Also bei den 100 Meilen genau in der Vorbereitung, wenn du halt in der Woche wirklich 5-6 Tage läufst und über 100 Kilometer die Woche läufst, läufst du so langsam dann nachher, weil du weißt, sonst kommst du morgen nicht aus dem Tee. Mhm. Oder bist dann halt zu zerstört. Also das habe ich gelernt in diesen intensiven Vorbereitungszeiten für die langen Läufe. Und dann ist auch tatsächlich so, wenn ich dann, da bin ich ja zweimal die Woche zur Arbeit gelaufen, dann brauchte ich auch nicht duschen oder so. Also ja. Und viele fragen, Mensch, wie kannst du jetzt noch arbeiten und so? Aber das ist halt genau dieses, sobald ich unter 150 laufe, habe ich nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie großartig angestrengt habe.
Ja, ja, das ist genau das, was ich jetzt auch so erfahren habe. Ich mache das jetzt seit, ich glaube, ich habe angefangen, 1. November. Ja, 1. November, genau. Jetzt seit 3 Wochen. Bin jetzt in der 3. Belastungswoche. Nächste Woche ist die 1. Entlastungswoche dran. Ja, sind wir mal gespannt. Wir haben Feedback bekommen.
Ja.
Zur letzten Episode und, das möchte ich noch ganz kurz vorziehen, einen Unterstützer für den Podcast. Der Thomas Müller hat uns diesen Podcast hier per PayPal unterstützt. Vielen Dank. Dafür schreibt auch eine kleine Nachricht. Richtig gutes Ding, der Podcast und dein Blog ebenfalls. Ich hoffe, bei euch geht es weiter nach vorne und nach oben. Wird es.
Sehr cool.
Nächstes Jahr wird es einige Sachen geben und ein paar sind ja schon angelaufen, die sehr spannend werden, glaube ich. Wir werden weitermachen, haben wir gesagt, auch wenn dein 100-Meilen-Projekt beendet ist. Du hast ja noch Muggi, die du zum Laufen bringen möchtest, beziehungsweise schon getan hast, aber mit denen du ja auch noch viele Abenteuer erleben möchtest. Den Medical Dude, da kam jetzt die erste Episode raus. Also während wir zwei uns ja immer über Laufverletzungen unterhalten und sagen, wie es bei uns war, unterhalte ich mich beim Medical Dude darüber, wie es tatsächlich ist. Der ist Physiotherapeut, da kommt dann das Fachwissen mit rein. Ist auch mal ganz spannend. Ein richtiger Nerd. Die erste Episode ist 2 Stunden lang geworden und ich will nicht sagen, ich muss ihn bremsen zum Schluss, aber der hätte auch noch 2 Stunden weiter erzählen können. Dementsprechend werden wir da noch weitere Episoden aufnehmen nächstes Jahr oder auch dieses Jahr noch vielleicht. Da könnt ihr auch eure Fragen immer loswerden.
Wahnsinnig spannend einfach, genau, weil jeder, ja, der viel oder der Laufanfänger, egal ob Anfänger oder schon lange am Laufen ist, hat ja seine Wehwehchen und genau, dann da mal reinzuhören. Mhm. Genau.
Und wir haben in der ersten Episode, ich meine, 7 oder 8 so typische Läuferverletzungen behandelt, mal besprochen, wo es kommt her, was macht man dagegen. Und ich musste leider bei jeder dieser Verletzungen, musste ich wissend nicken und sagen, ja, kenne ich, hatte ich auch schon. Mhm, ja, ja, also ich denke, da wird sich irgendwie jeder wiederfinden in dieser Episode. Ja, genau. Ja, und die dritte Änderung für nächstes Jahr, die verrate ich noch nicht ganz, also noch nicht namentlich. Es gibt schon Hinweise im Blog, von daher, wenn ihr da mal suchen geht, wird nächstes Jahr auch hier im Podcast sein, eine junge, aufstrebende Trailläuferin, die für ein internationales Team startet, schon diverse Podiumsplätze bei großen Etappenrennen eingeheimst hat, die auch schon hier zu Gast war im Podcast. Und wir werden uns nächstes Jahr mal ihre Saison anschauen. Sie ist Jahr über begleiten, gucken, wie ihre Vorbereitung läuft, wie sie bei Wettkämpfen sich schlägt und einfach mal schauen, wie das ist, wenn man im Gegensatz zu uns beiden sehr professionell trainiert und sich auch darauf fokussieren kann, auf dieses Training und nicht noch Haushalt, Familie und Arbeit nebenbei hat. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was da kommen wird. Das sind so erstmal die Neuerungen für nächstes Jahr. Du hast Feedback bekommen oder wir haben Feedback bekommen zu einer der letzten Episode.
Ja.
Eine E-Mail.
Na, du hast auch Feedback bekommen. Genau, zu einem deiner Sätze, genau. Und zu meinem Fahrrad.
Genau. Der Mike hat uns eine E-Mail geschrieben. Hörer des Podcasts schon einige Zeit und wollte sich mal kurz zu Wort melden. Und ein dickes Lob für den Podcast und er hört uns immer wieder gerne und du hast ihn quasi dazu inspiriert, für 2023 die 100 Meilen in Berlin in Angriff zu nehmen. Also.
Ja, großes Projekt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Aber finde ich gut, dass das nicht 2022, genau, weil man wirklich, je nachdem, was man jetzt schon für Streckenlängen läuft, da eine ordentliche Vorbereitungszeit braucht.
Ja. Ich denke auch, das sind knapp 2 Jahre Vorbereitung. Da kann man dann schon mal dahin kommen. Ich weiß nicht genau, wo er startet. Er schreibt, er ist kein Trailrunner, sondern eher Ultrabiker. Also wird er mit der Kondition auch keine Probleme haben. Ne? Dann wird es in den 2 Jahren einfach darum gehen, sich ans Laufen zu gewöhnen. Dementsprechend, ja, wer Ultra-Fahrrad fährt, also lange Distanzen, 24 Stunden und 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele Kilometer, der hat es ja mit der Kondition auf jeden Fall schon. Ne?
Ja, das sind, glaube ich, wirklich nur die andere Belastung, die Gelenke und Muskeln und so, die dran gewöhnt werden müssen.
Ja.
Aber konditionsmäßig glaube ich auch, dass das nicht das Thema ist.
Er hat sich an einem Satz etwas gestört, den ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich sehe immer wieder dunkel gekleidete Fahrradfahrer, die man überhaupt nicht sieht. Ja, der Satz an sich macht natürlich schon mal gar keinen Sinn. Hast du recht. Es ging aber auch eher darum, dass, also die Diskussion bekomme ich auch mit, dass es immer, wenn man über Fahrradunfälle liest, ne, Autofahrer gegen Fahrradfahrer oder auch überhaupt Fahrradfahrer draußen rumfahren sieht, dass es immer wieder heißt, du bist ja total dunkel gekleidet, sorg mal dafür, dass man dich sieht, ne, dieses, ja, diese Opferumkehrschuld, wie auch immer, und da sagt er, ja, es sieht er ähnlich, aber eben auch, dass es nicht die Aufgabe ist der Fahrradfahrer, total offensiv und wie so ein Weihnachtsbaum rumzufahren, sondern ja, dass eigentlich der Autofahrer dafür verantwortlich ist, zu sehen, ne, wer auf der Straße rumfährt. Ich lese das einfach mal vor, damit ich da nicht irgendeinen Käse erzähle. Er schreibt, das Problem ist, Radfahrer werden nur übersehen, wenn nicht hingesehen wird. Dann sieht man sie aber auch mit Warnweste nicht. Deshalb ist es unnötig, sich wie ein Weihnachtsbaum zu dekorieren. Besser ist offensive Fahrweise mit innerer Defensivität. Da wird man wahrgenommen und hat Chancen zu überleben. Ich selbst pendel auch mit dem Rad in Berlin. Jedes Jahr kommen da zwischen 14.000 und 20.000 Kilometer zusammen. Das zum Thema Grundkondition. ja, Berliner Autofahrer sind besonders aggressiv. Aber man kann sich trotzdem behaupten, wenn man sich nicht so sehr in die Randbereiche drängen lässt. Es entspricht ziemlich genau meiner Fahrweise auch. Ne? Ich muss mir auch mal wieder anhören, fahr doch rechts, ne? Fahr doch am Randstreifen. Ich fahre aber auch tatsächlich, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, auch eher in der Fahrbahnmitte. Ne? Nehme mir den Platz auf der Straße, weil wenn man rechts fährt, wie er schreibt, dann motiviert man Autofahrer dazu, doch noch eben mal schnell zu überholen, ganz knapp, weil die versuchen sich dann zwischen dir als Radfahrer und dem Mittelstreifen durchzudrücken. Ne?
Und dann hast du in Berlin die ganzen parkenden Autos sowieso daneben dir. Ich habe es neulich erst wieder gesehen, als ich gerade selber auch im Auto gesessen habe, wie die Tür aufging und die Fahrradfahrerin von ihrem Rad gekatapultiert wurde. Mhm. Also das sind so Sachen, die willst du einfach nicht erleben. Ne?
Ja.
Also deswegen auch zu parkenden Autos wenigstens die Tür Abstand haben. Mhm,
genau. Und du musst ja innerorts als Autofahrer 1,50 Meter zum Fahrradfahrer Abstand halten.
Ja.
Das heißt, egal wo du auf der Straße fährst, Fahrradfahrer, der fährt, was weiß ich, 50 Zentimeter vom Randstreifen weg, ne? Jetzt mal, das ist die Variante, die nicht so ideal ist, um einfach Gullideckeln auszuweichen und überhaupt, ne? Dann rechnest du nochmal 1,50 Meter drauf und dann bist du quasi schon in der Gegenfahrbahn als Autofahrer, ja, ne? Dann kommen noch die Autos, die parken dann, wie du sagst, dazu und dann fällst du davon auch noch Abstand, deinen halben Meter, deinen Meter, damit du nicht, damit du aus der Doring-Zone rauskommst. Es gibt einfach faktisch ganz, ganz selten die Gelegenheit, einen Fahrradfahrer auch so zu überholen, dass es der Straßenverkehrsordnung entspricht. Dementsprechend kann man auch in der Mitte fahren. Ne? Der Platz gehört genauso dem Fahrradfahrer. Ja.
Und also ich kenne halt beide Seiten. Ich fahre ja auch Auto, ich fahre Fahrrad, ich laufe. Und ich muss sagen, also wenn ich im Auto sitze, ist es schon ein Problem, wenn jetzt zum Beispiel dunkel ist und es regnerisch, du weder Fußgänger noch Fahrradfahrer, die meinetwegen vielleicht nur hinten ein kleines Lichtchen dran haben und ansonsten komplett dunkel sind, siehst du sehr spät.
Ja.
Es ist einfach so. Und ich brauche keine Brille, definitiv, ich habe aber eine. Einfach weil dieses bisschen, was so verschwimmt, weil ich das dann klarer sehe und die Umrisse früher sehe. Und ich bin wirklich, also ich habe jetzt oft Sehtests gemacht, ich habe wirklich gute Augen und habe halt nur diese leichte Krümmung, die das macht, dass ich diesen Umriss ein bisschen verschwommen sehe, und sobald es halt regnet und sehe ich die wirklich erst spät, wenn die rüberrennen. Oder und deswegen glaube ich, ist das A und O einfach die Beleuchtung. Also ich finde das schon wahnsinnig hilfsreich, wenn zum Beispiel oben am Helm hinten noch eine Lampe dran ist, ja, oder du halt wirklich hinten eine ordentliche Beleuchtung hast und nicht nur so eine kleine rote. Also gerade im Dunkeln halt, tagsüber sollte ein Fahrradfahrer immer zu sehen sein. Also
ja, denke ich auch. Also Beleuchtung müsste halt das einfach
egal
sein.
Egal, was, ne, der anhat. Mhm. Ja.
Er schreibt dann, dass man sich nicht dekoriert wie so ein Weihnachtsbaum. Ja, natürlich, ja, klar. Aber so ein bisschen Grundbeleuchtung sollte da sein. Ich finde nach Möglichkeit vielleicht auch einfach Reflektoren in der Bekleidung. Die meiste Radbekleidung hat das ja einfach. Ne? Und wenn du so eine leuchtend gelbe Jacke anziehst, also es schadet nicht. Ne? Aber klar, wenn dich der Autofahrer übersieht, übersieht er dich auch mit bunter Bekleidung, weil er einfach nicht hingeschaut hat beim Abbiegen oder es ihm einfach egal war oder er sich einfach durchgedrückt hat. Ja,
und das ist auch tatsächlich so in Berlin, die teilweise wirklich so aggressiv fahren. Ich meine, es ist auch in anderen, war ja jetzt neulich in Nachrichten der Autofahrer, der da irgendwie die Rennradfahrer vom Rad gezogen hat, mitten auf der Landstraße, wo man sich dann auch fragt,
unfassbar.
Es ist einfach so viel Aggression und Wut anscheinend gerade in den Menschen drin, dass sie das dann halt auch oft beim Autofahren rauslassen. Mhm. Und du bist halt als Fahrradfahrer einfach der Schwächere, ja, muss man einfach sagen. Ja. Also
das waren ja auch unfassbare Bilder, gell? Ja, ich glaube, wer öfter Fahrrad fährt draußen, kennt das. Er wird zu eng überholt, er wird geschnitten. Da haben wir uns wahrscheinlich schon so mehr oder weniger dran gewöhnt, ne? Da leben wir, glaube ich, einfach mit. Da war das aber so, dass der Fahrradfahrer dann entsprechend geschimpft hat. Klar, wie wir das halt dann so machen, wenn man gefährdet wird auf der Straße. Und der Autofahrer dann ihn ausgebremst hat, irgendwie mitten auf der Landstraße, sich quergestellt hat auf der Straße, ihn versucht hat, der Fahrradfahrer ist dann Richtung Seitenlinie, Richtung Leitplanke ausgewichen. Und dann hat er da versucht, noch den Weg zuzumachen mit seinem Auto. Also er hätte ihn einfach umgefahren, ne? Wenn der Fahrradfahrer nicht zwei- oder dreimal so davongekommen wäre, hätte den einfach umgebügelt. Und da verstehe ich nicht. Das ist, also wie du schon sagst, das ist eine pure Aggression. Das hat nichts mehr mit zu tun, dass man sich aufregt und beschimpft. Ja, keine Ahnung, was da draußen los ist.
Also ich muss auch sagen, ich finde es richtig toll, wenn ich im Auto sitze. Ich will mich jetzt nicht selbst loben, aber ich achte schon sehr drauf, dass die Fahrradfahrer auch ihre Vorfahrt bekommen und ich die nicht schneide und so weiter, wie viele sich auch bedanken, dass man ordentlich fährt. Also das fällt mir immer wieder auf, weil das anscheinend nicht selbstverständlich ist.
Gar nicht. Ich bin auch immer dankbar, wenn die Fahrradfahrer tatsächlich in der Mitte fahren, ne? Weil ich dann selber als
Autofahrer. Da wird man nicht angehupt von hinten.
Genau, da kommst du als Autofahrer, der direkt dahinter fährt, kommst du erst gar nicht in die Bredouille, dich dran vorbeidrücken zu müssen, weil jeder sieht, du müsstest in den Gegenverkehr fahren und da fährst du halt nicht hin in der Stadt, da ist ja ständig jemand oder auch auf der Landstraße, wenn du nichts siehst. Und was verlieren wir als Autofahrer, wenn wir mal 30 Sekunden hinter einem Rennrad hinterherfahren? Im Endeffekt verlieren wir doch keine Zeit, ne? Gefährden aber auf der anderen Seite dann Menschenleben, wenn wir dran vorbeifahren unter Umständen. Sollten wir vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber nachdenken.
Ja, echt ein schwieriges Thema. Also ich würde mir wünschen, dass das offener wird, also dass es noch viel mehr Fahrradfahrer gibt. Quasi, also einfach für die Stadt ist das super, wenn die Leute mehr Fahrrad fahren als Auto fahren. Und gerade kommt man ja mittlerweile mit dem Fahrrad auch fast überall so schnell hin wie mit dem Auto, weil es halt überall so voll ist. Und ja. Die Radwege werden immer besser ausgebaut, ist bei Weitem noch nicht ideal, aber es gibt immer mehr Strecken, wo die auch wirklich richtig gut gekennzeichnet sind, mittlerweile farblich, in der Innenstadt auch, und du auch wirklich viele Radfahrer unterwegs sind. Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich so vom. Und ich habe auch vor, tatsächlich dann mehr mit dem Rad zu fahren, genau.
Ja. Hast du ja gesagt, du möchtest pendeln. Da hatte sich dann auch ein bisschen gewundert über deine Fahrradwahl. Und hat ein Gravelbike vorgeschlagen, weil er kennt wohl die Strecke, ne? Er kommt ja aus Berlin, und meinte, das wäre für die Straßen auf jeden Fall geschickter als Ein Tourenrad.
Ja, also ich habe tatsächlich mich fürs Tourenrad entschieden. Einerseits, weil ich das ja nicht nur für die Stadt nutzen will, sondern auch Mauerweg hinten. Und also wenn man mal so ein bisschen anderen Untergrund hat. Mein Mann hat tatsächlich ein Mountainbike. Also ich brauchte einen guten Kompromiss für alles. Und vor allen Dingen, auch wenn du im Dunkeln fährst, also wenn es nass ist und so weiter, halt eigentlich wollte ich ein Fahrrad, auf dem ich mich sicher fühle. Und ich habe jetzt ein super leichtes Tourenrad mit eigentlich so der besten Ausstattung, was so ein Fahrrad haben kann. Und natürlich straßensicher. Diese Rennräder und Gravelbikes, und so kriegst du ja oft gar nicht straßensicher. Da musst du dann selber dich noch nachrüsten und so. Ja. Und ich wollte tatsächlich, habe ich gesagt, ich will eins haben, mit dem ich dann auch, was ich so nehmen kann und was halt eine gute Umsetzung hat. Aber ich bin ja kein Rennradfahrer oder will da auch nicht irgendwelche Tempos schaffen. Mir ging es nur darum, dass ich nichts verschenke von der Energie, die ich da rein stecke. Und das war bei meinem alten Rad definitiv so, dass ich da hätte viel mehr treten müssen, um auf die gleiche Geschwindigkeit zu kommen wie jetzt das Neue, was ich habe. Und da kann ich mir auch mal vorstellen, genau, mal einmal die Woche meinetwegen oder zweimal die Woche mal 30 Kilometer mitzufahren. Also ich bin halt ja kein Langstrecken-Tourenbiker.
Ja.
Vielleicht kommt es ja noch, aber
ja, so. Wo du sagst, ne, du bist ja kein Rennradfahrer und du möchtest dich sicher fühlen auf deinem Fahrrad. Das ist halt da muss man sich dran gewöhnen, ne? Rennrad oder auch ein Gravelbike, die haben ja in der Regel schmalere Lenker, die haben diese Unterlenker, diese gebogenen Lenker, das ist halt doch ziemlich anders, ne? Als, ich sag mal, ein normales Fahrrad. Das muss man können, das muss man wollen, da muss man sich drauf wohlfühlen. Ich fahre sehr gerne mit dem Rennrad oder mir gefällt einfach die Lenkerposition, die man damit haben kann. Jetzt habe ich aber auch schon, ich weiß nicht wie viel, 1000 Kilometer mit eben genau dieser Fahrradform in den Beinen, ne? Also kann das einfach, ne? Also ich fühle mich
darauf sicher. Ja, also für die Stadt wäre es mir jetzt zu, und ich habe mich tatsächlich auch richtig ordentlich beraten lassen im Fahrradladen und wir sind halt beide zu dem Schluss gekommen, dass ein ordentliches Tourenbike, was auch wirklich leicht ist, also ich glaube, meins wiegt jetzt, also das kann ich wirklich bequem hochheben, um das auch die S-Bahn-Treppen hoch und runter zu kriegen oder so, dass das für mich die ideale Wahl ist mit einer ordentlichen Schaltung. Ja.
Das ist gut. Schön Schutzfläche dran, dass du die nicht im Winter ab und ran friemeln musst. Ja.
Genau, sind aber so Plastik, also wirklich auch ganz leicht alles. Mhm. Also das ist wirklich, und eine Federung vorne drin, eine leichte Federung, also keine, die Citybikes haben ja immer so eine schwere Federung. Ich habe jetzt so eine Luftfederung vorne drin, die auch deutlich leichter ist, genau. Dass du auch mal über Kopfsteinpflaster und oder Waldweg oder so fahren kannst.
Ja, du wirst damit schon klarkommen.
Ich bin jetzt schon ein paar Mal mitgefahren, genau. Musste auch noch einmal hin, wieder weil die Schaltung dann nicht mehr richtig, die war nicht richtig eingestellt. Das ist ja oft so, wenn du die ersten Male mitfährst, dann macht es Knack und dann bin ich kenne ich mich auch zu wenig mit aus. Liebe Grüße an meinen Papa nach oben, der war ja sein Leben lang Rennradfahrer und ist Touren gefahren und hat Teams trainiert, Frauenteams trainiert und so. Der mal gesagt hat, wenn man nach Hause kommt, muss man als erstes das Fahrrad sauber machen und alles ordentlich gucken, ob alles eingestellt ist und so. Aber das habe ich halt nie gelernt, das konnte ich nie und deswegen wäre das da auch nicht. Da gehe ich dann lieber zum Laden und sage, hier, irgendwas stimmt da nicht. Guckt mal bitte und dann haben sie es auch sofort ordentlich gemacht.
Ja, das ist was gar nicht so kompliziert ist. Ne? Grundsätzlich gibt es ja zwei Stellrädchen, vorne und hinten jeweils, an denen man ein bisschen drehen kann. Meistens muss man eh nur den Zug nachziehen. Für so kleine Sachen, ja. Kommt drauf an, wie oft das vorkommen wird, dass sich der Zug lenkt oder dass irgendwas ist. Vielleicht schaust du es dir an oder fragst mal deinen Mann. Kann der das? Kann der Olli das?
Ja, der würde sich wahrscheinlich auch ein YouTube-Video angucken und das dann selber.
Ja, siehst du, ja, das war auch so mein Weg. Ich verzweifle auch jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich die Schaltung irgendwas machen muss, dann stehe ich im Keller mit schlechtem Empfang, habe mein Handy in der Hand, gucke mir irgendein YouTube-Video an von irgendeinem Fahrradhersteller und schraub das dann nach. Also,
mein Weg war einfach, entweder du machst es jetzt so und bist dann 4 Stunden beschäftigt oder ja. Du gehst jetzt einfach nochmal in den Laden, weil ich habe ja eh Garantie drauf gehabt und sag hier, da stimmt was nicht.
Stimmt, Zeit muss man da natürlich investieren, wenn man es nicht so sicher kann, dann dauert das auch mal länger, ja. Und wenn man Pech hat, hat man irgendwas kaputt gemacht. Das kenne ich auch alles schon.
Ja, es ist definitiv nicht meine Kernkompetenz und hatte ich dann auch keinen Nerv für. Also manchmal gibt es ja so Sachen, man sagt, das möchte ich gern lernen, dann macht man es auch, aber an der Stelle hatte ich dann gesagt, nee, eigentlich möchte ich das jetzt gerade nicht lernen.
Ja, das kenne ich. Ich weiß nicht, wie oft ich im Keller gestanden habe. Ersatzteile bestellt, dran rumgeschraubt, eingebaut, kaputt gemacht, nach oben gelaufen, Ersatzteile nochmal bestellt. beim zweiten Mal dann, dann hat es dann meistens funktioniert. Aber gut, dafür gibt es Fahrradläden. Die wollen ja auch von irgendwas leben, ne? Und das ist ja genau denn ihr Geschäft, Reparaturen und Wartung. Damit verdienen ja mit Sicherheit am meisten Geld. Und das ist auch gut so. Ja, letzter Satz. Einfach euch jedenfalls dicke Props und macht weiter so. Liebe Grüße, der Mike. Ja, haben wir angekündigt. Wir machen weiter. Wir bleiben da und vielen Dank für die netten Worte. Ja.
Ja, danke schön.
Feedback kam per Mail. Könnt ihr auch jederzeit an die info@trailrunnerstock.de schreiben. Ihr findet unter den Episoden diverse Möglichkeiten, wie ihr uns kontaktieren könnt, mich kontaktieren könnt, Franzi direkt kontaktieren könnt. Oder ihr schreibt einfach unter die Episode oder wo auch immer ihr die Episode findet. Schreibt da drunter eure Fragen und dann seid ihr Teil des Podcasts und wir gehen auf eure Fragen ein. Ja, das war die Feedback-Ecke. Fast eine halbe Stunde, sehr gut. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trailtypen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Dann gehen wir jetzt in die Hunde-Ecke.
Ja.
Was gibt's bei dir Neues mit dir und Muggi? Ich habe gesehen, ihr lauft wieder fleißig. Oder
ja,
immer noch?
Momentan. Ja, also jetzt wieder mehr, weil einfach das Wetter ja jetzt viel besser ist, um mit dem Hund ordentlich laufen zu gehen. Aber wir haben tatsächlich unseren ersten Lauf geplant, unseren ersten längeren gemeinsamen Lauf. Also im Wettkampffeeling quasi, also nicht alleine, sondern wir haben jetzt einen Startplatz für die Harzquerung bekommen für 2022. Genau, die bin ich ja schon mal gelaufen. Alleine. Und so ein bisschen weiß ich ja, wie der Lauf ist und wo es lang geht und so. Und habe da angefragt, ob man da auch mit Hund starten darf. Und dann haben sie halt habe ich direkt auch Antwort bekommen, dass man halt im Startzielbereich mit Maulkorb und an der Leine und von hinten loslaufen, also so übliche Eckpunkte quasi, auf die man zu achten hat. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und genau, und habe jetzt über jemanden, den ich kennengelernt habe, bei einer Laufveranstaltung jetzt vor kurzem, der da startet, der kannte eine, wo er wusste, dass die nicht starten kann, weil die auch typische Läuferverletzung hat. Genau, und die hat mir jetzt ihren Startplatz übergeben.
Sehr gut.
Sehr cool.
Wann ist das?
Ja. Am 30. April und das sind 51 Kilometer irgendwie so. Genau, im schönen Harz.
Den kennst du ja.
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 Sehr gut sogar. Genau, und das heißt jetzt, Mugi muss jetzt ein bisschen mit mir trainieren, genau.
Ja, für schöne Distanz.
Ja, auf jeden Fall. Also viel weiter würde ich auch mit ihr, glaube ich, erstmal nicht laufen wollen. Also ich finde, so ein Hund, also ich habe auch schon gesehen bei anderen mit 80 Kilometern, das geht vielleicht auch. Aber ich würde die jetzt nicht bei einem 24-Stunden-Lauf oder so mitnehmen. Also das ist einfach für sie auch nicht, glaube ich, dann auch nicht schön.
Ja.
Aber ich glaube, so einen Tag halt mit mir zusammen zu laufen, das wird ihr Spaß machen. Und die hat ja jetzt auch schon viel Spaß dran und ist auch mittlerweile so, jetzt ist er ja gut 18 Monate alt. Heute ist der 21. Sie ist heute genau 18 Monate alt.
Alles Gute.
dass sie da, wenn wir jetzt so eine Stunde, anderthalb Stunden draußen sind, laufen, man hat auch nicht das Gefühl danach, dass sie total platt ist. Also sie steht dann immer noch schwanzwedelnd vor mir und gibt es jetzt noch was zu essen und guck mal hier mein Spielzeug und das kommt dann so, weiß nicht, eine halbe Stunde, Stunde später, dass er sich dann irgendwann hinlegt und sagt, jetzt schlafe ich mal eine halbe Stunde. Und als sie noch ein bisschen jünger war, war das halt so, wenn man eine Stunde draußen war oder 2 Stunden, dann ist er sofort umgefallen und hat erstmal geschlafen. Also man merkt jetzt so, es kommt so langsam diese Energie, was diese Junghunde so haben, die kommt jetzt langsam so richtig raus,
Sehr
ja.
schön. Ja.
Genau, und wir wollten eigentlich, weiß gar nicht, in 2 Wochen, glaube ich, beim Nikolauslauf starten hier in Berlin. Also Michendorf wäre das gewesen, 10 Kilometer, damit sie mal so ein bisschen die Wettkampfluft quasi, wenn so viele Läufer auf einmal sind. Also sie ist schon mitgelaufen in Gruppen von 20, 30 Leuten, aber halt noch nicht mit 1000 Leuten.
Ja.
Aber das wird jetzt nicht, das haben sie abgesagt.
Schade. Ja, hatte ich mir schon fast gedacht, ne? Es wird jetzt wieder alles abgesagt. Für den Winter. Ja. Ja, ist nochmal was anderes, ne? Wenn man so an der Start- und Ziellinie steht und da der Ansager Terz macht, vielleicht noch Musik spielt, ne? Das ist auch was, wo man sich als Hund, glaube ich, erstmal dran
Vielleicht
gewöhnen
andere
muss.
Hunde mit da
Andere
sind,
Hunde,
genau.
ja.
Das ist ja für sie eh immer noch aufregend, ja.
Ja.
Genau, also wird dann erstmal kein Übungswettkampf geben. Ich will mal gucken, aber es gibt ja um Berlin rum und in Berlin auch viele kleine Läufe. Je nachdem, wie jetzt sich die Corona-Situation entwickelt, das vielleicht ist ja im März oder so nochmal was, wo man mit starten kann, dann über 10, 15 Kilometer oder so, damit sie da schon mal. Aber ansonsten denke ich, kriegen wir das auch so hin. Also,
Denke ich auch.
da mache ich mir gar keine Sorgen.
Du wirst ja merken, wie sie reagiert, wenn du dann Richtung Startziel läufst, wenn sie so viele Leute sieht. Und da du gesagt hast, also ich kenne das auch so, dass man bei so Veranstaltungen, die man mit Hund läuft, halt immer hinterm Feld startet, um nicht erstens keinem im Weg zu stehen, zweitens mal den Hund nicht durch die Masse, also in der Masse zu haben. Das wollen die Veranstalter meistens genau so, dass du hinten startest. Und dann kommst du halt ein bisschen später, dann läufst du von hinten ran und dann kannst du ja auch ausweichen, ne? Wenn es dir zu viel wird, dann weichst du so lange aus, bis der Start ist und dann läufst du dann danach halt.
Ja.
Das wird ja
Ja,
mit Sicherheit
deswegen,
gut
also
funktionieren.
ist ja jetzt auch keine riesige
Ja.
Großveranstaltung, ist ja relativ klein, da mache ich mir auch keine Sorgen. Ja, genau. Und deswegen haben wir jetzt angefangen, also anfangen, sie durfte ja bisher immer sehr viel ohne Leine laufen. Und also da war es maximal, glaube ich, 5, 6 Kilometer war so bei längeren Strecken, die sie dann an der Leine laufen musste bisher. Und jetzt haben wir dann angefangen, dass er quasi nur kurz ohne Leine laufen darf, dann mal relativ am Anfang, um sich mal ein bisschen auszutoben. Gerade wenn wir vielleicht am Tag davor jetzt keine große Runde gemacht haben, dass er mal kurz ein bisschen ihr Tempo rennen kann. Und dann kommt sie halt an die Leine und muss den Rest dann halt mit mir an der Leine laufen, genau. Aber ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass er das doof findet oder so.
Ja.
Das macht
Ja.
sie schon sehr gut. Und ist auch zuträglich zu unserem Antifresstraining, was wir gerade machen. Weil das ja immer noch ein großes Problem bei ihr ist. Sie hört sonst super, aber sobald sie halt was hat, was sie gerne fressen möchte,
Ja.
Bin ich abgemeldet. Selbst mit unserem, wir haben jetzt einen starken Rückruf, sind wir gerade am Trainieren, selbst der funktioniert dann nicht. Also erst immer, wenn ich eine bestimmte Nähe wieder zu ihr habe. Also wenn ich das nicht mitkriege, wir haben es gerade erst am Dienstag, glaube ich, gehabt, da waren wir im Dunkeln laufen. Nee, am Freitag. Am Dienstag waren wir lange, hatte ich sie die ganze Zeit an der Leine beim unserem Training und am Freitag bin ich mit ihr 8 Kilometer gelaufen und da sie am Vortag schon nicht raus konnte so richtig, also sie war draußen, aber nicht ordentlich rennen, habe ich sie dann mehr abgelassen, weil ich ja wusste, dass wir jetzt am Wochenende nochmal laufen oder dann morgen. Und da hat sie schon wieder irgendwas gefunden und bis ich das geschnallt habe, dass sie hinter mir irgendwo im Busch hängt, und was frisst, war ich schon wieder ein Stück weiter, wie das halt so ist. Man ist ja nicht spazieren, sondern man läuft. Und dann ist sie tatsächlich, hat sie auch erst abgelassen, als ich dann wieder die 10-Meter-Radius hatte. Genau, dann ist sie sofort gekommen. Aber davor halt ignoriert sie mich dann konsequent. Also das ist so ein Ding, wo auch der Trainer gesagt hat, das muss man eigentlich konsequent unterbinden, dass solche Situationen überhaupt passieren. Und deswegen hatte ich dann auch dann danach so ein richtiges Down, weil ich dachte, jetzt hast du quasi Schuld gehabt oder hast nicht aufgepasst und der Hund hat wieder was gefressen, weil wir genau jetzt daran gerade trainieren, dass es es eben nicht macht. Ja, und damit hast du einen riesen Rückschlag im Training, wenn sie halt solche Situationen hat, dass sie doch was fressen kann
Ja.
draußen. Deswegen ist es eigentlich wirklich ganz gut, dass wir jetzt trainieren, viel an der Leine zu laufen, weil ich bei diesen Veranstaltungen müssen die ja durchgehend an der Leine bleiben, die Hunde. Genau. Aber bisher scheint sie Spaß zu machen. Also neulich war sie, glaube ich, so 10, 11 Kilometer durchgehend mit bei mir an der Leine und sie hat wieder, ist immer vor mir hergelaufen, weil eigentlich merkt man es ja, wenn der Hund anfängt, so hinter einem zu bleiben und nur noch so das Tempo, dass sie gerade so, dass sie keine Lust mehr haben und so, und das ist bei ihr halt überhaupt nicht. Die läuft die ganze Zeit vor mir her, guckt immer so ein bisschen, ob ich, achtet auf mich dann auch sehr in der Zeit und das klappt richtig gut.
Das klingt
Sehr
doch gut.
zufrieden, ja.
Ja. Ja, hatte Bonnie auch, da hast du das auch immer schön gemerkt. Also, solange noch Zug an der Leine ist, war der Hund noch fit, dann wollte er noch. Und sobald sie dann irgendwann neben dir gelaufen ist, hast du gemerkt, gut, so langsam müssen wir mal den Wendepunkt finden, dass wir wieder nach Hause kommen. Ja, und spätestens wenn der Hund hinter dir läuft, dann weißt du, jetzt brauchst du eine Pause. Also, jetzt ist sie überfällig, ja. Hast du,
Genau, also
ja.
da muss man sich ja auch darauf einstellen, ne, dass man bei so langen Läufen auch wirklich tatsächlich mal eine Viertelstunde Pause macht und den Hund sich hinlegen lässt und mal ein bisschen ausruhen lässt, bevor man wieder weitermacht, ja.
Genau, das wäre jetzt auch mal gleich meine Frage gewesen. Das hast du eingeplant, ne? Bei 50 Kilometer, ich weiß nicht, wie lange du generell als Zeit grob geplant hast.
Also ich habe damals, als ich den gelaufen bin, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, 2017, 16, irgendwie so in dem Dreh. Ich glaube, 16 war das. 6 Stunden, 20 Minuten gebraucht oder so für das Ding. Mal gucken.
Ja.
Also so in dem Dreh. Also ich denke, länger als 7 Stunden werden wir nicht brauchen. Der ist jetzt nicht so schwierig von den Höhenmetern her. Genau.
Ja, ich hätte jetzt auch so grob gesagt, irgendwie 7, 8 Stunden, je nachdem, wie warm es ist schon im April, ne? Wie viel Pausen der Hund dann tatsächlich braucht.
Ja.
Ja, da kommt es ja dann. Ne? Ich meine, wenn der Hund mal eine halbe Stunde braucht oder 20 Minuten, um sich hinzulegen, dann machst du halt selber mal ein bisschen länger Pause am Verpflegungspunkt. Dann ist
Das
das so, ne?
Gute ist ja, genau, du regenerierst ja in der Zeit und der
Ja.
Hund kann eh schneller laufen als ich. Also dann läuft man halt an einer anderen Stelle mal wieder ein bisschen zügiger, was man vielleicht sonst nicht gemacht hätte, wenn man keine Pause gemacht hätte. Ja.
Ja, das A und O, ne? Man ist ja dann ein Team mit seinem Hund.
Genau. Aber es
Und
macht super Spaß. Also dieses. Ich habe jetzt noch viel mehr den Drang, ich muss, also ich bin ja jetzt gerade in dieser Erholungsphase und früher bin ich ja teilweise gar nicht gelaufen und wenn du dann auch kein Ziel hast jetzt, was kommt als nächstes, dann läuft man halt plus zweimal die Woche mal 7, 8 Kilometer und muss sich auch so ein bisschen, gehst du jetzt noch oder nicht? Und durch den Hund habe ich das halt gar nicht, ne? Weil ich weiß, die will raus, die will sich bewegen. Also wir machen auch andere Sachen. Wir machen ja gerade halt, wie gesagt, viel dieses Antifresstraining und sie schnüffelt ja wahnsinnig gerne. Wir machen halt auch so ein bisschen Suchspiele. Aber dieses Bewegen, das braucht die, braucht Mugi auf jeden Fall. Und das macht ihr wahnsinnigen Spaß. Also wenn wir auf dem Feld sind, dann zieht die richtig Runden um mich rum in einem Affenzahn. Wetzte dann übers Feld, ohne dass in dem Moment irgendwas sucht oder so. Also es geht wirklich, du merkst richtig bei mir, es ist wirklich der Spaß an der Bewegung. Und dann freust du dich richtig drauf. Ah, noch heute mit dem Hund eine Stunde laufen gehen, weil so wer weiß, was sie dann für einen Spaß darin hat. Also das ist nochmal eine andere Motivation, ins Training zu gehen. Also für mich jedenfalls.
Es klingt, als hättest du da richtig Glück gehabt. Mit deiner Muggi.
Ja.
Man hört ja auch immer wieder, dass sich Menschen Hunde kaufen, um mit denen laufen zu gehen, und dann haben sie so ein Couch-Potato aus Versehen sich angelaufen. Und dann sitzt der
Also
Hund zu
ich
Hause.
glaube, das ist auch viel, wir haben es ja wirklich von Anfang an gemacht, so dieses, was wir gemeinsam halt machen, was sie dann auch, also wahrscheinlich hätte sie von Grund auf Spaß an Bewegung gehabt, aber wenn ich jetzt nicht von Anfang an mit ihr regelmäßig schon laufen gegangen wäre, wer weiß, ob sie dann jetzt so wüsste, was ich von ihr wollen würde, wenn wir jetzt auf einmal anfangen mit Leine und Joggen, wenn sie vorher mal beim Spazierengehen rumschnüffeln durfte und frei laufen durfte und so. Genau, und so ist es für sie aber ganz natürlich und normal,
Ja.
denke ich.
Ja, das Schnüffeln, ne, das ist, liegt ja auch mit in ihrer Rasse. Ne? Das ist ja, kein Apportierhund, aber eher so ein, soll sie holen oder soll sie pointen?
Quasi. Nein, sie ist, die Rasse wird auch Trüffelsuchhund genannt. Ja. Also die suchen wirklich in den Wäldern in Italien, sind die richtig, haben viele da diese Hunde, weil die halt einfach die Trüffel, weil die so eine feine Nase haben und werden dann trainiert für die Trüffel, genau. Also wirklich suchen und ansagen, dass da was ist, ja.
Okay, ja. Stimmt, hatte ich gelesen irgendwo in der Wikipedia oder in einem Hundeprofil, dass dieser Wasserhund früher einfach mal für die Jagd, ne, sagen wir Richtung Enten oder so war das, glaube ich.
Ja, das Zurückholen, genau. Mhm. Wenn die Fischer und so, die meinetwegen die Vögel geschossen haben, dann die zu apportieren, genau. Und auch, um auf die Sachen aufzupassen. Mhm. Also beides so, Wachhund und Jagdhund. Und sie ist aber mehr der Wachhund. Also sie jagt das auch mal gerne kurzzeitig irgendwo hinterher, aber ist auch ganz schnell wieder von abzubringen. Und wenn man es direkt mitkriegt, dass da was auffliegt und ihr den Befehl gibt. Also gerade jetzt im Dunkeln ist witzig, weil immer diese riesigen Greifvögel dann, wenn man mit der Stirnlampe vorbeiläuft an den Bäumen, also das ist so der Wald und wir laufen halt neben dem Wald auf dem Feldweg und anscheinend fühlen die sich gestört dann, wenn das Licht ankommt und fliegen auf. Und das ist für sie dann immer ein Moment, wo sie so ganz so kurzzeitig so, ich muss hinterher. Und wenn ich dann aber schnell reagiere und ihr den Fußbefehl gebe, dann ist er auch sofort bei mir. Also da hat sie halt nicht so einen riesigen Drang. Das ist so in dem Moment dann spannend, aber ja. Das Wachhund ist eher so dieses Aufpassen und immer bei der, wie sagt man das, beim Rudel bleiben und das Rudel umkreisen. Das ist so, weißt du, wenn man so spazieren geht und sie ohne Leine ist, dann halt wirklich auch immer um die Leute rumkreist, mit denen man unterwegs ist und mal nach vorne, mal nach hinten und immer guckt, dass alle da sind. Das war auch bei unserem Frontrunner-Treffen jetzt, da ist sie ja mitgelaufen. Da waren wir relativ viele, ich glaube auch so 40, 50 Leute. Und sie war dann wirklich tatsächlich mal vorne mit dabei, mal hinten und immer geguckt, dass alle da sind. Immer mal wieder zu mir dann gekommen, genau. Also da ist sie sehr Hütehund.
Sehr gut. Ja, das habe ich mit Bonnie nie geschafft, beziehungsweise das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? Bonnie waren ja irgendwie so 35 Kilo, 50 Zentimeter, paar 50 Zentimeter Schulterhöhe, also nochmal deutlich größer als Muggi. Und schwarz-weiß, sah relativ gefährlich aus, hat alles angebellt, was sich bewegt hat, auch wenn sie Menschen nichts tut. Aber die konnte ich auch nie so in der Gruppe freilaufen lassen. Sie hätte gerne und zwischendurch habe ich das dann auch mal gemacht, dann habe ich aber meinen Hund auch mal 10 Minuten nicht gesehen, weil er einfach vorne mit den Leuten mitgelaufen ist und dann denkst du dir, wo ist mein Hund? Ist er überhaupt noch da? Keine Ahnung. Interessiert sich noch irgendjemand für mich? Weil sie dann einfach vorne an der Spitze gelaufen ist. Und ja.
Ja, es gibt diese Hunde, genau, die laufen, also unser Labrador ist auch so, dass der immer vorne weggelaufen ist, ja. Also wenn man den von alleine gelassen hat, dann war der immer der Kundschafter. Und ja. Es gibt auch bei den Hunden genau diese, dass die unterschiedliche Rollen einnehmen, genau. Und dann bist du auch ein Kundschafterhund.
Es ist ein Deutsch-Kurzhaar, ne? Ich meine, der da mit drin ist, das ist ja auch ein Pointer, der soll ja auch vorgehen und gucken und Sachen anzeigen. Und das war dann auch eher der Jagdhund, der da durchgekommen ist und nicht der Hütehund, weil es ja auch noch ein Australian Shepherd mit dabei. Das wäre dann die Option, wir kreisen einmal um die Gruppe. Das hat sie dann eher selten gemacht, sondern sie ist immer vorgelaufen. Und hat. Das ist auch ganz schlimm, ne? Bei so Veranstaltungen, wenn du hinten starten musst mit Hund und Bonnie hat die ersten 5 Minuten, die ersten 10 Minuten immer so Vollgas gegeben, die wollte immer nach vorne. Immer.
Ja.
Und das ist so anstrengend, da hinterher zu kommen, beziehungsweise dem Hund klar zu machen, nee, wir laufen hinten, alles gut. Du darfst gerne vor mir laufen, aber nicht vor der Gruppe. Ja, das so sind sie, die Hunde. Ich weiß nicht, ob...
Ja, hat halt jeder seinen eigenen Charakter, genau.
Ja.
Kann halt auch beim anderen Lagotto halt ganz anders Die Jagd trieb dann halt viel mehr da sein und so. Also ich bin da ja auch in Gruppen drinne und die sind halt auch so, die haben zwar schon so ähnliche, so im Großteil, dieses empfindsame und ein bisschen schreckhaft, dafür halt super intelligent und sehr auf ihr Herrchen, Frauchen bezogen, sehr lernwillig. Das haben die meisten, aber dann gibt es halt Abstufungen zu dem einen, der mehr jagt, zu dem anderen, der lieber mehr zu Hause auf dem Bett rumgammelt und weniger gerne im Regen ist. Der eine, der, man sagt ja immer, die gehen gerne ins Wasser, aber da sind auch welche dabei, die nicht mehr gerne baden gehen und so. Also da ist dann alles mit dabei.
Ein wasserscheuer Wasserhund, sehr gut.
Ja.
Ja, muss es auch geben. Ja. Das zeigt aber auch wieder, wie schwierig das ist. Also, oder wie schwierig das ist oder war und aufwendig das war, die Hunderassen dahin zu bekommen, wo man sie heute hinbekommen hat. Ne? Wie viel Selektionsarbeit das ja in der Entstehung der Rasse einfach war. Ne? Kann man jetzt halten, was man will von. Aber klar, wir wissen ja, alle Hunde kommen aus den Arbeitstiere. Ne? Dafür
Ja.
kamen sie zu Menschen. Und bei ganz vielen Rassen merkt man das ja heute auch immer noch. Beziehungsweise das ist das Problem, wenn es wieder heißt, der Hund ist aggressiv, der Hund kann nicht geführt werden, der ist ein Problemhund. Das sind ja meistens, soweit ich das kennenlernen durfte, musste, immer Hunde, die einfach unterfordert waren, ne? Denen einfach langweilig ist, dann drehen die durch. Dann suchen die sich ihre Beschäftigung, wenn sie keine bekommen.
Ich
Ja.
glaube, es gibt da tatsächlich auch beide Seiten. Also einmal dieses, denen ist langweilig und dann kriege ich jetzt auch viel mit, viele überlasten ihren Hund. Also nicht viele, aber es gibt auch halt auch diejenigen, die dann das zu gut meinen, die sagen, oh, der braucht viel zu tun, weil das ist ein Arbeitshund und dann muss der, dann beschäftigen sich den ganzen Tag mit dem, aber so ein Hund schläft halt 18 Stunden am Tag.
Ja, das kommt
Das
noch
ist auch, wenn
dazu,
ich
ja.
das Freunden sage, meine ich, naja, die braucht 18 Stunden Schlaf am Tag. Ich wusste gar nicht, dass Hunde so viel schlafen und so. Also das ist so dieses, die brauchen auch die Ruhe und die drehen halt auch total auf und durch, wenn die eben die Ruhe nicht haben. Und das muss man auch gerade bei so einer Rasse wie Muggi, die können das schwer von sich aus, diese Ruhe halten. Es gibt ja Rassen, die können das von sich aus richtig gut. Also wie zum Beispiel unser Labrador, der gehört da auch dazu.
Ja.
Der, den muss man nicht überreden, dazu Ruhe zu halten. Auch schon als der jünger war, wenn halt gerade keiner Zeit hatte, dann hat er sich halt hingelegt. Und bei Mugi ist halt tatsächlich so, mit der haben wir das ja von Anfang an auch viel trainiert, dieses vormittags ist Ruhe und Schlafenszeit und eben nicht Action, dass sie dann auch von sich aus runterkommt und eben nicht immer vor einem steht, Schwanz wedeln, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt? Weil dann sind die auch irgendwann, wenn man die dann immer bedient in dem Moment, halt überlastet und werden dann halt auch aggressiv oder überempfindlich oder wie auch immer, genau.
Ja, wenn sie einfach übermüdet sind, ne, quasi. Ja,
Ja.
überdreht, ja. Ja. Du kennst das von deinen Kindern mit Sicherheit, ich kenne das von meinen Kindern. Es
Ja.
gibt auch zu wenig Schlaf, ist genauso wie, ja, dann drehen die auch irgendwann hohl. Wenn man sie überdreht, typische Szene, Weihnachten, ganz viele Leute, viele Geschenke, viel Action, dann sind die Kinder nachts um 11 auch noch total aufgedreht.
Genau, und das musst du dir vorstellen dann in Dauerbespaßung. Also wenn die das halt fast jeden Tag so haben, weil Herrchen oder Frauchen denken, dass die tun ihrem Hund damit was Gutes, dann hast du halt einen dauerüberdrehten Hund. Und genau, dann passieren halt so eine Sachen auch. Also
Muss
ja,
man
da
drauf
muss man die
achten.
richtige Waage halten.
Ja.
Genau, wir gucken halt auch wirklich drauf, dass wenn wir, ich jetzt zum Beispiel einen Tag mit ihr 2 Stunden Lauftraining gemacht habe am St oder 1,5 Stunden und dann gehe ich hier manchmal auch nur morgens mit ihr 1/2 Stunde raus, ordentlich Training, also Kopftraining machen und den Rest des Tages ist dann Ruhe. Dann, klar, die Kinder sind hier im Haus, die spielen dann mal zwischendurch mit ihr 5 bis 10 Minuten, aber einfach damit sie dann halt auch zur Ruhe kommt und sich hinlegt und dann ist halt mehr Schmusen und so. Und dann wird erst am nächsten Tag wieder Action gemacht, damit sie eben nicht dieses, wir machen jeden Tag hier volles Programm. Dieses hat, sondern auch zwischendurch regenerieren kann und das verarbeiten kann, was wir gemacht haben.
Tja, wie hast du dein weiteres Training geplant? Hast du das, also mit Mugi, die Balance zwischen Ruhe und Belastung, haben wir jetzt ja gesagt, ist wichtig. Hast du da so einen Plan bis hin in den April oder vielleicht auch mit Hundetrainer, was weiß ich, keine Ahnung, gibt's Hundetrainer, die sich darauf spezialisiert haben für laufende Hunde? Gibt's sowas?
Du, ich hab keine Ahnung.
Also in Berlin würde ich sagen, gibt's sowas bestimmt.
Wir sind jetzt bestimmt, ja. Also wir haben einen Hundetrainer, aber speziell jetzt für die Sachen, was Kommandos, dieses Antifresstraining und so betrifft, wo wir halt Übungen aufkriegen für, also wo sie ja wirklich dann reine Kopfarbeit macht fürs Laufen. Habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber es klappt auch einfach zu gut bei uns, als ich da zu einem Trainer, glaube ich, gehen würde. Also man beliest sich ja so ein bisschen und ansonsten habe ich das ja von klein auf so aufgebaut, auch mit Rückhalt, also auch mit viel Nachlesen und Tierarztfragen und so weiter, weil du da halt auch so viele gegensätzliche Sachen liest. Also die einen sagen ja, Joggen erst mit 18 Monaten oder mit einem Jahr anfangen. Du liest halt so bei denen bloß nicht irgendwie eine Treppe hochsteigen, bis die ein bestimmtes Alter haben und so. Also so dieses was ist zu viel, was ist richtig, da die Waage zu finden. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Aber ich glaube, wenn ich Leuten halt sage, dass ich mit ihr, seit sie 4 Monate alt ist, oder ich glaube sogar mit 3 Monaten, 3 bis 4 Monaten war sie alt. Ich überlege gerade, wir waren im Oktober im Urlaub und sie ist ja im Mai geboren. Also 5 Monate war sie alt. 4,5 Monate, 5 Monate, ja. Da haben wir ja schon angefangen, so 3 Kilometer den Trail entlang zu joggen und sie ist halt nebenher gelaufen ohne Leine. Also so in ihrem Tempo, ja. Da mal schnüffeln, da mal ins Wasser springen und so. Und wenn halt Leute fragen, wie ist denn das mit Joggen? Und dann antworten andere, Mensch, erst mit einem Jahr. Und dann schreibe ich halt runter, nee, wir haben mit 4 Monaten angefangen. Dann ist schon manchmal das Entsetzen ein bisschen groß, aber wenn du es dann erklärst, also dass du halt anstatt zu spazieren halt einfach joggst und der Hund dadurch dann halt muss mehr darauf achten, wo du bist. Also du machst ja viele Sachen, die du in dem Moment dann trainierst mit ihr, weil sie müssen viel mehr aufpassen, wo ist gerade Herrchen und Frauchen. Sie können halt sich mehr bewegen, aber in ihrem Tempo, also gerade in dem Alter, sind sie ja auch noch sehr darauf erpicht, immer bei ihr Herrchen und Frauchen zu bleiben. Wenn man erst mit einem Jahr, anderthalb Jahren anfängt, denke ich mal, ist es dann schwieriger, so, da haben sie mehr den Freiheitsdrang und so, dieses, wenn man dann viel schneller weg ist, da muss man viel mehr dran sein, so dieses Abrufen und bleib hier, also so dieses, dass er in der Nähe bleibt, ja. Weil die das gar nicht gewöhnt sind, dass das Herrchen oder Frauchen auch deutlich schneller unterwegs sind. Genau, und dadurch, dass wir das nie hatten, weil wir das von Anfang an so umgesetzt haben, dass wir gesagt haben, die 15 Minuten oder 20 Minuten spazieren gehen, die du mit 16 Monaten machen kannst, wir dann halt quasi langsam gejoggt sind. Und da muss man halt wirklich sagen, dass sie halt immer ohne Leine gelaufen ist. Also mit Leine hätte ich das noch nicht in dem Alter gemacht. Da spielt halt viel zusammen, so vom, was man dann vielleicht schon machen kann, was nicht. Und was auch an Grundkommandos einfach schon da sein muss dann in dem Alter. Wir sind ja wirklich von Anfang an zur Welpenschule gegangen und haben diese ganzen Grundkommandos trainiert, dass sie halt auf mich achtet und bei mir bleibt und abrufbar ist und so. Und das hat auch immer super funktioniert, wenn wir draußen waren. Ja. Ja. Und dann, genau, also das kriege ich so ein bisschen mit, so dieses, wann fängt man an und wie, und kann dann immer auf unsere alten Podcasts verweisen. Das ist immer ganz, ganz nett, wenn da jemand mal nachfragt, weil da doch viel von diesem Wissen drinne steckt. Und sie ist ja ein super agiler, sportlicher Hund, also der Tierarzt, der lobt das immer. Und es ist halt einfach auch eine Arbeitsrasse. Also wenn du natürlich so einen Hund hast, der für eher so für die Couch und eben nicht zum Rennen quasi gezüchtet ist, dann ist es wahrscheinlich schwieriger für diese erste Zeit. Aber wenn du eine Arbeitsrasse hast, die gezüchtet ist, sich zu viel zu bewegen und so, dann brauchen die das auch schon, wenn die jünger sind. Dann kannst du die nicht in Watte packen und sagen, ach, der arme Hund, der darf nur 2 Kilometer am Stück oder so. Weil die dann völlig unterlastet sind von dem, was sie, also die müssen schon der Rasse entsprechend auch, wenn sie groß werden, also dieses erste Jahr, diese erste anderthalb Jahre, je nachdem, die großen Rassen brauchen ja 2 bis 3 Jahre, dementsprechend dann auch gefördert werden. Also so hat mir das auch die Tierärztin gesagt, ich soll da nicht zu zaghaft sein und die können ruhig so, wie sie auch selber, also sie hat es ja geliebt, auch immer andere Hundin da sich herrennen zu lassen und so. Und das ist jetzt auch tatsächlich so, wenn wir draußen unterwegs sind und da kommt ein anderer Hund und der will sie jagen, dass sie so schnell ist, dass dann immer alle, oh Gott, wie schnell ist denn dieser Hund? So, ja. Genau, also sie da auch von sich aus, dass sie ja trainiert hat und da Spaß dran hat, ja.
Ja, ich denke, dieser Ratschlag, ne, nicht unter einem Jahr, das ist so, erstens mal sowieso nur so eine Richtlinie, heißt aber auch nicht, dass du mit Schlag 12 Monaten anfangen sollst zu trainieren, sondern wie du schon sagst, ne, auch davor durch dieses ganze Spazierengehen, das ist ja eine langsame Steigerung, die man da hat. Und auch, also, auch in der Natur wird ja, also klar, Hund und Natur ist so eine Sache, aber auch da wird das Tier ja nicht 12 Monate irgendwo im Bau rumliegen und nichts tun und sich wenig bewegen, sondern die würden ja auch im ersten Jahr schon auf Entdeckungstouren gehen, sich trotzdem viel bewegen, ne, nach ihrem eigenen und mit der Mutter rumstreunern, mit ihren Geschwistern rumstreunern und dann wieder zurückkommen. Also die sind ja auch die ersten 12 Monate nicht faul, ne? Das passt ja gar
also
nicht
zu dem Tier. Also ich glaube, diese 12 Monate, das kommt tatsächlich her, diese Vorstellung, man geht 10 Kilometer mit dem Hund joggen und der ist die ganze Zeit an der Leine.
Ja.
Und das können die natürlich, sollten die vorher vor den 12 Monaten nicht machen. Weil das ist eine gleichförmige Bewegung, da müssen sie sich lange konzentrieren, das können die auch noch nicht gut, wenn die so jung sind. Und wir haben jetzt das erste Mal mit 1,5 Jahren, glaube ich, dass wir jetzt mal so 10, 11 Kilometer an der Leine gelaufen sind. Mhm. Vorher war maximal, wie gesagt, aber dann auch verteilt über 3 Stunden, dass sie dann 5, 6 Kilometer an die Leine musste und den Rest ist sie halt ohne gelaufen. Und dann haben wir auch zwischendurch Pausen gemacht. Und so, also wenn wir länger unterwegs waren, genau.
Ja, das denke ich auch. Das ist, erstens mal muss man natürlich nach seinem Hund gucken, ne? Jeder Hund ist da wieder anders, wie du sagst. Und das fällt vielleicht auch einfach vielen Menschen schwer, die ihren ersten Hund haben oder da vielleicht doch nicht so den Draht zu haben oder die es falsch interpretieren, wie wir es ja gerade eben schon hatten. Der Hund muss beschäftigt werden, ne? Dass ihm nicht langweilig wird, die einfach das Auge da nicht für haben. Man merkt seinem Hund ja an mit der Zeit, was er möchte. Ne? Also im Idealfall merkt man das, was er möchte. Und dann merkt man auch, sind ihm 5 Kilometer an der Leine, kann der das? Ist der danach total groggy, obwohl das eigentlich von der Kondition her könnte? Ne? Dann weiß man, das war einfach viel zu anstrengend für ihn. Weil es ja auch Arbeit ist. Das ist auch
mental, genau.
Dann ist auch einfach Arbeit für das Tier an der Leine, hinter dir oder vor dir zu laufen und immer bei dir zu bleiben und nicht schnüffeln zu können. Da muss er sich auch im höchsten Maße konzentrieren.
Ja.
Und das merkt man dann auch, denke ich, einfach, ja, wenn er einfach unheimlich viel danach schlafen muss oder eben einfach so aufgedreht ist, wie du sagst. Das muss man einfach kennenlernen. Und ich glaube, daher kommt das auch zum Teil mit diesem Jahr, ne, dass man einfach einen jungen Hund nicht überfordert, nicht unterfordert, das ist halt immer schwierig. Ja.
Also deswegen fand ich diesen Mix auch wirklich toll, wenn man sagen kann, man trainiert den Hund erstmal wirklich auf dieses, die kann ohne Leine laufen, was natürlich schwieriger ist, wenn du einen Hund hast, der Jagdtrieb hat, dann glaube ich, wird das schwierig und dann wird es auch schwierig, im ersten Jahr wirklich joggen zu gehen, wenn du den nicht von alleine machen kannst. Wenn du aber natürlich einen Hund hast, der gut ohne Leine laufen kann, dann kann man auch deutlich früher anfangen. Und wir haben dann wirklich tatsächlich ja gemacht, bis sie so ein Jahr alt war, dass wir mal erst 500 Meter mit Leine, dieses dann direkt mit Leckerchen an der Leine und dieses Üben, so dass sie dann auf mich achtet in der Zeit und so. Das haben wir ja wirklich langsam aufgebaut. Dann mal 1 Kilometer und genau das, wenn sie mal zieht, auch zu belohnen und so. Also, dass sie auch weiß, dass sie das darf in dem Moment, was sie dann nicht darf, wenn wir spazieren. Aber sie hat halt auch, wenn wir laufen gehen, ein ganz anderes Geschirr. Also sie weiß dann schon, jetzt ist das Laufgeschirr dran oder jetzt haben wir nur das dran, was zum Spazierengehen ist. Da mag es Fräuchen eigentlich nicht, wenn ich anfange zu ziehen. Das heißt nicht, dass es nicht trotzdem manchmal macht, aber den Unterschied kennen die dann sehr wohl.
Ja, ich lerne ja auch gerade langsam zu laufen, ne? Und das muss der Hund ja auch können, ne? Das ist ja ein anderes Tempo, dass er mit dir läuft an der Leine. Der muss ja wissen, ich muss so und so schnell laufen, dass die Leine nicht so sehr spannt, ne? Dass mein Herrchen, Frauchen maximal 1 oder 2 Meter hinter mir ist. Da müssen die ja auch immer drauf achten, ne? Und das Tempo zu halten. Und so wie wir das lernen müssen,
muss das auch. Und das macht sie eigentlich viel, viel lieber, als jetzt, sie zieht zwar mal zwischendurch, wenn sie weiß, jetzt sind wir fast zu Hause oder so, dann zieht sie auch mal 1 Kilometer. Aber eigentlich, wenn wir so draußen unterwegs sind, läuft sie immer mit dieser lockeren Leine, genau. Mhm. Und das ist tatsächlich was Ist die Frage, also wäre auch okay, wenn sie mehr ziehen wollen würde, aber ich glaube, für die langen Strecken laufen ist es besser, dass sie so läuft, weil das für sie ja auch kraftsparender ist. Und das war so ein Prozess, da haben wir zwar dran trainiert, aber jetzt nicht übermäßig. Also das kommt, glaube ich, einfach aus diesem, anfangs machst du es über kürzere Strecken und belohnst dann, wenn sie bei dir bleibt, aber sie wusste halt schon vorher den Fußbefehl, dass es dann in dem Moment sie bei ihm laufen muss und so. Also so, das geht so alles ineinander, dieses Training und der Aufbau. Und da muss man halt wissen, das geht halt nicht einfach so, sondern da steckt dann auch ein halbes Jahr Arbeit drinne, das so langsam aufzubauen, genau, dass das gut klappt. Weil mich da viele nachfragen, genau, wie machst du das denn? Ich würde auch gerne mit meinem Hund joggen gehen und so. Aber der bleibt dann stehen nach 300 Metern und so, genau. Ich glaube, das ist dieses, dass man da das halt wirklich langsam aufbauen muss. Weil der weiß vielleicht in dem Moment auch gar nicht, fragt sich, was machen wir denn jetzt hier?
Erzähl die Alte von mir. Genau. Ja, klar.
Ja, schon ein spannendes Thema. Wäre die Frage genau, ob ich vielleicht mal Hundelauftraining geben sollte, aber ich glaube, kommt tatsächlich sehr individuell auch auf den Hund drauf an. Wie der. Aber eigentlich sind Hunde ja so, dass sie gerne was mit Frauchen und Herrchen machen und mit denen zusammen was
Richtig.
erleben und dieses gerade in der Natur draußen sein und Wald und Wiese und Feld und so, das finden die eigentlich immer toll, denn und wenn man dann zusammen was macht, genau. Also ich denke, es ist einfach die Überlastung, es ist wie wenn du von 0 auf 100 plötzlich 5 Kilometer joggen gehen sollst, bist du danach auch so platt, dass du sagst, oh, das will ich nicht nochmal machen. Das war mir jetzt viel zu anstrengend und so geht es zum Hund natürlich auch.
Genau, und ich suche mir das auch noch aus. Ich weiß, dass ich mich 5 Kilometer quälen soll. Der Hund weiß ja gar nicht, warum.
Ja.
Und wann hören wir auf? Na, wie lange muss ich noch? Das sind ja auch so Sachen, die weiß der Hund ja gar nicht.
Genau, also ich bin sehr gespannt. Also ich bin guten Mutes, dass wir das hinkriegen, 50 Kilometer. Ich glaube, Mugi ist da, die wird da Spaß dran haben. Und vor allen Dingen mag sie das ja auch, also bisher, wenn wir mit Leuten zusammengelaufen sind, fand sie das ja auch immer toll. So, das Einzige, was glaube ich ist, ist, wenn andere Hunde mitlaufen, da müssen wir halt gucken, wie sie sich da dann, aber eigentlich, sie ist ja halt auch jemand, wenn jemand vor uns läuft, sie überholt dann auch gern und so. Also so, müssen wir mal gucken, wie sie sich da, gerade wenn wir von hinten loslaufen müssen, wird das ja dann auch passieren.
Ja.
Da bin ich mal gespannt, ja.
Ja. Ja, den einen oder anderen werdet ihr überholen müssen, denke ich auch. Ja, das ist dann so, ja. Ja, ich glaube, ich mache mir da auch keine so großen Gedanken. Wenn du sagst, du planst da 6, 7 Stunden oder so unterwegs zu sein. Ich meine, ihr wart jetzt auch schon lange wandern, ne? Also
Ja.
kennt sie auch die Dauer. Wird sich nicht nach einer Stunde fragen, wann sind wir endlich zu Hause, sondern sie
Nein, wir
weiß.
trainieren ja jetzt auch über
Ja.
längere Strecken. Also wir haben
Genau.
jetzt gerade mal angefangen, wir haben jetzt so mit 11 Kilometer an der Leine und es wird sich jetzt die nächsten Monate über den Winter werden wir das langsam steigern, dass wir einmal am Wochenende einen längeren Lauf machen. Also jetzt anfangs dann so 12, 13, 14, 15 Kilometer und das dann steigern bis, glaube ich, so 30 Kilometer hoch. Ich glaube, länger brauchen wir das auch nicht machen, dann schafft es auch die 50 mit mir zusammen,
Ja.
gerade weil wir ja im Training auch langsamer laufen als dann nachher wahrscheinlich bei dem eigentlichen Lauf.
Ja. Ja, ich denke auch, da brauchen wir es nicht übertreiben. Soll man ja auch als Mensch nicht übertreiben. Ja, genau. Noch ein bisschen Wandern noch dazu, das werdet ihr ja wahrscheinlich eh wieder machen. Ich freue mich schon auf die Schneebilder
Ja,
im
im
Schneeanzug.
Winter, genau, ja. Im Winter bin ich ja immer gerne lieber ein bisschen schneller unterwegs, weil da friert man nicht so. Also wenn, dann werden wir bestimmt ein bisschen Trailrunning auch im Winter machen. Wandern wahrscheinlich weniger, aber ich gehe halt unter der Woche dann mit ihr dann auch immer so ein, zweimal die kurze Strecke und dann halt am Wochenende eine, denke ich, eine lange Strecke. Weil jetzt spazieren gehen im Dunkeln ist ja auch immer und dann ist es jetzt schöner eigentlich abends, wenn Feierabend ist, kurz mir Laufsachen anzuziehen
Ja.
und Stirnlampe ran und den Hund ranschnallen und dann gehen wir halt zusammen 8 Kilometer joggen. Also das klappt viel besser, als wie wenn ich jetzt nochmal sage, wir müssen jetzt im Dunkeln nochmal aufs Feld rauf und da rumspazieren. Genau, weil unser alter Hund, der ist auch nicht mehr, der hat nicht mehr das Bedürfnis, jeden Tag lange spazieren zu gehen. Der muss jetzt immer mal noch mit, aber man merkt ihm schon an, so dass er eigentlich nicht mehr so unbedingt da Lust drauf hat, ja.
Wäre auch mit einem Katzenklo zufrieden, ja, meinst du?
das muss man ja immer noch mal unterscheiden, die Gänge raus, damit sie auf Toilette gehen können, ist bei uns was anderes wie dann der eigentliche Spaziergang. Okay. Also, weil für, wenn wir sagen, wir gehen jetzt eine Dreiviertelstunde aufs Feld mit den Hunden, ist das immer unabhängig davon, dass sie eh morgens, mittags, abends, dass wir mit denen vor die Tür gehen und mal die Straße hoch und runter laufen, damit sie sich lösen können oder mal pullern können. Das finde ich immer komisch, weil wir da auch neulich auf der Straße blöd angesprochen wurden, so ungefähr. Also ein Hund muss doch ordentlich raus und so, weil das völlig voneinander unabhängig ist, sondern das ist ja das Bedürfnis, dass sie auf Toilette müssen.
Ja.
Und die kriegen sie zu den Zeiten, wo sie auch dran gewöhnt sind, und dass wir dann halt nachmittags noch oder zum frühen Abend halt nochmal spazieren gehen, ist ja dann unabhängig davon.
Richtig.
Also dann müssen die da nicht länger aushalten oder so, sondern ihre normalen 10, 15 Minuten, wo wir rausgehen, um mal auf Toilette zu gehen und so, die haben sie ja eh.
Ja, stimmt. Muss man nicht kombinieren, genau, richtig, ja.
Ja, also oft so kombiniert sich das miteinander dann, weil sie ja dann eh auch gehen, aber das ist halt trotzdem unabhängig voneinander, ja. Das finde ich immer noch mal wichtig. Also es gibt viele, die machen das, die gehen auch morgens schon eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren, aber wir haben festgestellt, das reicht den Hunden, also Mugi auf jeden Fall, wenn wir einmal am Tag ein bisschen länger mit ihr rausgehen, dann ist die, und morgens und abends ist halt nur ein bisschen schnüffeln draußen, Zeitung lesen quasi, wer ist heute hier so lang gelaufen und genau. Und ansonsten ist halt zu Hause viel Action. Also die kriegen ja in der Wohnung unten, wir haben ja einen riesigen Wohnbereich unten, wo die Hunde auch nur durchgehend sich aufhalten. Die dürfen ja nicht nach oben im Haus. Und wo dann auch viel gespielt wird und Schnüffelteppich und weiß ich, also so die anderen Sachen noch, mit denen sie dann beschäftigt sind, ja. Da müssen wir nicht dreimal am Tag eine Stunde spazieren gehen. Also es scheint ja tatsächlich Leute zu geben, die machen das so, aber bei uns
ja, ich meine, wenn man es in seinem Tagesalltag unterbekommt, dann ist das ja so, ne? Dann ist der Hund das auch gewöhnt.
Würde ich das auch toll finden.
Ja. Ich hätte auch nichts dagegen, ständig draußen zu sein mit Hund. Also, wenn ich es mir leisten könnte, sag ich mal, von der Arbeit her, wäre das super geil. Gibt wahrscheinlich nichts Schöneres, wenn der Hund dann auch mit möchte.
Ich glaube, das sind immer diese Pauschalannahmen, genau, ja. Dieses, was viele im Kopf haben, wenn man halt ein Haustier hat, aber das ist halt nicht so. Die Hunde sind da ja auch sehr flexibel und ich hätte auch nie gedacht, dass Hunde auch so intelligent sind und so viel mitbekommen und sich einstellen auf ihre Menschen, und man selber stellt sich ja auch auf den Hund ein, aber dass man halt genau dieses, man geht dann halt lieber eine Stunde zusammen laufen und dann hat der viel mehr Action und Konzentration in der Stunde gehabt, wie wenn man jetzt dreimal am Tag eine Stunde mit dem durch den Wald spaziert und die da überall schnüffeln können und so. Also das muss ja jeder für sich selber rausfinden, genau. Und dann halt diese Ruhephasen einfach dem Hund auch geben und darauf achten, dass er die halt bekommt. Ja.
Ja, ihr macht das. Ich sehe das schon. Ich freue mich, wie gesagt, auf die Schneeanzugbilder. war mir auch ganz neu. Habe ich am Anfang auch verlacht. Hunde in Mäntelchen und Hunde mit Mützen und überhaupt.
Ja, wirst auch immer wieder drauf, ja, so ein Hund braucht sowas nicht. Also unsere braucht es definitiv, weil sie friert sehr schnell, wenn sie nass ist und sich nicht bewegen kann. Und dann ist sie ja auch, wenn sie dann nass ist und ihr ist kalt, nur in Bewegung, obwohl sie schon überlastet ist. Also weil sie sonst einfach frieren würde. Mhm. Und diesen Ausgleich einmal zu schaffen. Und dann natürlich auch der Schneeanzug, weil dieses Fell, dieses Lockenfell, da bleibt ja jede Schneekugel drin hängen. Also es ist ja nicht so wie bei dem Labi, dass da nichts rankommt, sondern die kriegt richtig Eiskugeln im Fell überall. Und das ist ihr natürlich auch wahnsinnig unangenehm, weil viele auch sagen, ja, dann einmal lauwarmes Wasser rüber, dann schmilzt das ja alles wieder ab, wenn man fertig ist. Aber wenn wir halt 3 Stunden im Schnee sind, dann ist das ja auch unterwegs zwischendurch, dass ihr das wahnsinnig unangenehm dann wird. Und deswegen ist dieser Anzug dann einfach eine gute Sache. Mhm.
Ja, wie gesagt, ich habe das auch verlacht, bis ich irgendwann mal Wärmekameraaufnahmen von verschiedenen Hunderassen gesehen habe. Und dann wusste ich, ja, es gibt halt einfach Hunde, die haben zwar dickes Außenfell, ne? Die sehen zwar aus wie so ein Mob, aber diese wärmende Unterwolle haben die gar nicht. Mhm. Und klar frieren die dann, ne? Logisch. Und wenn man sich, ja, wenn man natürlich mal drüber nachdenkt, dass man, was weiß ich, so einen Windhund, so einen Afghanen hat, wo kommt der her? Da ist es warm. Mhm. Da ist es warm und trocken, natürlich. kommt der hier mit kalt und nass nicht klar, ne? Logisch. Ist eigentlich ganz logisch, dementsprechend finde ich gut, dass es das mittlerweile gibt, dass man seinen
Hund auch mitschützen kann. Also das merkt man auch selbst schnell. Friert mein Hund, wenn er nass ist und dann irgendwie liegt hinten im Auto und sie zittert die ganze Zeit, dabei hast du 20 Grad im Auto, dann weißt du, dass der kalt ist und dass du da halt gegensteuern musst. Und dann halt Sachen schaffen musst, dass er entweder nicht nass wird, was ja nicht so einfach ist, gerade wenn man draußen im Herbst vielleicht auf dem Trail unterwegs ist. Genau, dann halt durch einen Mantel oder so, was ich jetzt beim Rennen zum Beispiel hatte, das nicht dran, weil wir halt so in Bewegungen sind, dass ihr nicht kalt wird, aber dann halt für danach. Also dann ziehst du ihr halt was über, damit sie dann halt nicht zitternd auf der Rückbank liegt und genau.
Machen wir ja nicht anders. Umziehen.
Ja.
Und was Trockenes anziehen und warm bleiben, genau. Tja, schön, schön. Das wäre auch mal ein Thema, worüber uns wir vielleicht mal unterhalten können. In einer der nächsten, es kommt ja der Winter, was man so an Ausrüstung haben kann im Winter für den Hund, wie man das so vorbereiten kann. Finde ich auch mal ganz spannend.
Ja, ich glaube, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, so ein bisschen, aber noch nicht tiefgehend, genau, mit diesen Schuhen und so, genau. Da hatten wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen gehabt, ja.
Genau, das können wir mal im Auge behalten. Wenn euch das da draußen interessiert und ihr in den letzten Episoden darüber noch nicht genug gehört habt, noch Fragen offen sehen, könnt ihr die natürlich stellen. Wie ich schon angedeutet habe, unter der Episode findet ihr Kontaktmöglichkeiten. Ihr findet auch auf der Webseite unter dem Webplayer jeweils kleine Knöpfe neben unseren Gesichtern, wo ihr uns anschreiben könnt. Das könnt ihr machen und ansonsten findet ihr uns auch sonst so im Internet und stellt eure Fragen. Schreibt eine Mail, dann werdet ihr auch vorgelesen und dann ist euer Thema in der nächsten Episode. Genau. Ja, Franzi, es ist Sonntag. Unten klappern die Teller. Ich glaube, es gibt bald Frühstück. Also bei mir.
Ja, bei uns tatsächlich hat der Regen aufgehört. Oh. Also wir werden jetzt wahrscheinlich uns gleich losmachen, weil wir haben heute 16 Uhr noch Hundeschule. Okay. Also Muggi kommt heute nicht mit, damit sie nachher frisch im Kopf ist. Und dafür habe ich aber morgen frei und gehe dann morgen mit ihr eine gute Stunde dann nochmal laufen, genau.
Sehr gut. Ja, ich werde jetzt frühstücken und dann mal gucken, was mein KI-Trainer heute vorhat. Ich glaube, es sind wieder 70 Minuten in extrem langsamem Tempo.
Dann viel Spaß dabei.
Dankeschön und bis demnächst. Tschüss.
Ciao.
Hallo, ich bin's nochmal, Sascha. Wie du weißt, ist der Trailrunning-Podcast kostenfrei und er wird's auch immer bleiben, versprochen. Damit mir das gelingt, kannst du mich, wie einige andere auch schon, bei der Produktion unterstützen. Dafür schon mal ein dickes Dankeschön an euch da draußen. Das geht ganz einfach, zum Beispiel durch einen Dauerauftrag, per Steady oder per PayPal. Wie genau du mich unterstützen kannst, findest du unter trailrunnersdoc.de/supporter. Wenn du Fragen oder Anregungen zum Podcast oder auch gerne zum Blog hast, dann schick mir einfach eine E-Mail an info@trailrunnerstalk.de. Und wenn du einfach nur ein bisschen mein Ego streicheln möchtest, dann bewerte doch den Podcast auf iTunes oder irgendeiner anderen Plattform, die dir diese Möglichkeit bietet. Vielen Dank. Tschüss.